Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Terror in Österreich. Am Montagabend hat ein Mann in Wien 4 Menschen erschossen, mehr als 20 zum Teil schwer verletzt. Polizisten töteten den 20-Jährigen, der neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsangehörigkeit hatte. Und eine dschihadistische Vorgeschichte, über die in Österreich eine politische Debatte entstanden ist. Denn er hatte 2018 versucht, nach Syrien auszureisen und sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Dafür war er zu knapp 2 Jahren Haft verurteilt worden, nach 2 Dritteln der Haftstrafe entlassen worden, mit Auflagen, zu denen auch die Teilnahme gehörte an einem Deradikalisierungsprogramm. Deradikalisierungsprogramme, wie sie in Deutschland der Verein Violence Prevention Network im Auftrag mehrerer Bundesländer umsetzt. Der Verein hatte unter anderem mit dem Mann gearbeitet, der in Dresden Anfang Oktober ein homosexuelles Paar mit einem Messer angegriffen und einen der Männer tödlich verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter, ein Syrer, war kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Vorsitzende des Violence Prevention Network ist Thomas Mücke. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie konkret die Radikalisierungsprogramme für verurteilte radikalisierte Islamisten aussehen.
Also der erste Punkt ist erstmal, dass man versuchen muss, mit der Person in Kontakt zu treten und zu schauen, ob sie bereit ist, an einem solchen Programm auch teilzuhaben. Das kann man nicht aufdrängen, da muss eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein. Und dann beginnt ein langfristiger Prozess. Also die Radikalisierungsarbeit ist nicht eine Arbeit von wenigen Monaten, sondern es wird geschaut, dass wir daran arbeiten, dass von der Person und für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr ausgeht, dass die Person distanziert bleibt vom extremistischen Milieu, dass die Person aber auch ihren Denkweisen sich von menschenverachtenden Einstellungsmustern distanzieren kann. Und dann beginnt der Weg der Integration in die Gesellschaft, von der man sich vorher sehr entfremdet hat. Also wie sieht es aus, dass ich wieder meine privaten Netzwerke aufbaue, dass ich eine berufliche Integration erfahre. Und dann müssen wir aber auch für einen längeren Zeitraum beobachten, wie der Mensch in Krisensituationen sich verhält, weil persönliche Krisen ja immer auch ein Faktor gewesen war, warum man sich der extremistischen Szene zugeordnet hat. So, und das Ganze braucht man sehr viel biografisches Arbeiten, sich genau anzuschauen, was ist vor der Radikalisierung passiert, warum hat man sich überhaupt mit dieser Szene, ist man in Kontakt geraten. Das alles gehört mit dazu. Es sind sehr viele Aspekte, die behandelt werden. Und das Wichtigste ist, man ist wieder Brückenbauer zu der Gesellschaft, weil man ja gar keinen von der Gesellschaft sich insgesamt schon sehr entfremdet hatte.
Und es ist immer so, Sie lernen diese Menschen im Gefängnis sitzend kennen und begleiten sie auf ihrem Weg nach draußen, wenn es auf eine Zusammenarbeit hinausläuft. Vielleicht machen wir es mal konkreter. Wie sah die Zusammenarbeit aus mit Abdullah Al-Ha, der in Dresden jetzt tatverdächtig ist, 2 Männer mit dem Messer angegriffen zu haben?
Ja, also hier waren wir am Anfang des Prozesses und wir hatten hier auch eine schwierige Ausgangsbedingung gehabt. Weil die Person saß ja längere Zeit lang in Untersuchungshaft und es gibt das Prinzip, dass man ein Deradikalisierungsprogramm in der Untersuchungshaft nicht beginnt. Weil einerseits gilt die Unschuldsvermutung, zweitens besteht die Gefahr, dass dann dieses Programm instrumentalisiert wird für den Gerichtsprozess. Das versuchen wir zu vermeiden. Das heißt, wir müssen schon die Gerichtsentscheidung abwarten. Und hier war dann der Punkt gewesen, als er dann zu einer Strafe verurteilt worden ist, dass er ja einen Beamten angegriffen hatte. Und dann ist natürlich die Person auch in dem Moment auch erstmal in der Isolation aus Grund von Sicherheitsbedenken heraus. Das heißt, dann hatten wir auch hier erstmal in der Situation keinen Zugang. Der war dann möglich gewesen im Januar diesen Jahres. Da hat er es aber abgelehnt gehabt, mit uns zu arbeiten und hat dann in April Signale gesetzt, dass er doch mit uns arbeiten würde. Dann kam aber der Lockdown und das führt dann dazu, dass wir dann natürlich aufgrund der Hygienemaßnahmen von außen gar nicht in den geschlossenen Kontext hineinkommen. Sodass dann also die Arbeit tatsächlich erst Ende Juni anfangen konnte und die Entlassung war ja Ende September. Das heißt, wir haben hier versucht, hier die Arbeitsbeziehung erstmal aufzubauen und wir haben versucht, hier dann auch das, was nach der Haftzeit passiert, wieder die ersten Schritte aussehen könnten, wohl wissen, dass die Ausgangsbedingungen natürlich auch dadurch erschwert waren, dass er ja bereits den Abschiedebescheid hatte. Das heißt, auch klar war, dass eine Zukunft in dieser Gesellschaft für ihn nicht denkbar ist. So, und dann nach der Haftentlassung, er galt ja als Gefährder und für uns auch als gefahrenrelevanter Fall, der stand dann auch unter Führungsaufsicht. Das heißt, der erste Kontakt, den hat er erst aufgenommen, ihr habt einen Tag nach der Mordtat, also am 5. Oktober. Und bis zu seiner Verhaftung hatten wir dann 3 intensive Beratungstermine gehabt, in denen wir aber nicht in irgendeiner Art und Weise gemerkt haben, was da passiert ist.
Das heißt, ihm war nichts anzumerken, so hatten Sie es auch mal geschildert.
Es war nicht anzumerken. Wir haben einen Beratungstermin auch außerhalb gehabt, das heißt auch in der Nähe des Tatortes. Und es war überhaupt gar keine, in irgendeiner Hinsicht, eine emotionale Reaktion zu spüren. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die haben natürlich auch ein Bedrohungsmanagement, die haben ein Frühwarnsystem. Sie achten schon auf bestimmte Dialoge, sie achten auf Körpersprache, auf die, wie die Person zurzeit insgesamt auch wirkt. Da war nichts erkennbar gewesen.
Und das heißt, was ist Ihr Fazit? Sie haben gesagt, das passiert nur sehr selten. Ich glaube, Sie haben sogar gesagt, im Falle von radikalisierten Islamisten war das der erste Fall, wo jemand sozusagen rückfällig geworden ist, den Sie betreut hatten. Was kann man sagen, ist trotzdem aus Ihrer Sicht in diesem Fall schiefgelaufen?
Ja, das ist eine wichtige Frage und die gucken wir uns sofort auch an. Also wir schauen auch dann sofort im Rückblick nochmal hinein, gab es irgendetwas, wo man hätte etwas merken können? Mal abgesehen davon, dass wir ihn ja vor dem Mord gar nicht gesehen hatten in Freiheit, aber wir haben nichts gefunden hier. Und das ist natürlich etwas, was uns auch besorgt. Also mir persönlich wäre es besser, wenn ich den Punkt finden würde, weil wir haben ja vergleichbare Fälle und wir müssen sofort schauen, wie kann man das dann auf die anderen Fälle abgleichen. Aber wir mussten auch zur Kenntnis nehmen, es gibt diesen Fall, so selten der auch vorkommt, dass man in einen Menschen nicht hineinschauen kann und dass er Handlungen begeht, die für uns auch nicht mehr erreichbar sind.
Das heißt, da bleibt immer ein Restrisiko in Ihrer Arbeit.
Das Restrisiko bleibt, ja. Und es wäre fatal anzunehmen, wer durch solche Programme läuft oder wer durch Sicherheitsbehörden ständig beobachtet wird, davon auszugehen, es wird nie etwas passieren. Wer so etwas sagt, das ist nicht leistbar.
Schauen wir nochmal auf den Fall in Wien. Da hat das Innenministerium, das österreichische, ja zugegeben, dass es wusste, dass der Täter in der Slowakei Munition kaufen wollte, nachdem er freigelassen wurde. Wenn diese Info ihren Kolleginnen in Österreich, heißt die Organisation, die so ähnlich arbeitet wie Sie, DERAT, wenn die ihren Kolleginnen dort bekannt gewesen wäre, wäre das automatisch das Ende der Zusammenarbeit mit dieser Person gewesen? Wie funktioniert das in so einem Fall?
In so einem Fall ist es nicht nur, das wird eine sofortige, aber wirklich unmittelbare Meldung an die Sicherheitsbehörden gemacht, dass wir hier dann sofort eine Gefährdungssituation wahrgenommen haben. Man kann Österreich und Deutschland nicht vergleichen. Auch die Deradikalisierungskonzepte in Österreich sehen anders aus als hier in Deutschland. Aber wir haben hier in Deutschland schon seit langer Zeit eine doch sehr enge Zusammenarbeit, auch mit den Sicherheitsbehörden, was sogenannte gefahrenrelevante Fälle angeht. Und es gibt auch sogenannte Sicherheitsleitfäden. Also was sind die Indikatoren, wo man bestimmte Meldungen sofort machen muss, damit eben nicht passiert, dass die Person sich oder andere gefährdet. Und das ist einer der Punkte, wenn man weiß, dass eine Munition irgendwo besorgt wird, dann können Sie davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten 5 Minuten diese Meldung sofort weitergereicht wird.
Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt, ziehen andere Deradikalisierungshelfer aus diesen beiden Fällen?
Ja, also wir schauen eher auf die Fälle hier in Deutschland und natürlich, wir ziehen ja immer eine Konsequenz, wenn etwas passiert. Das ist ein Automatismus, den es bei den Organisationen, die Radikalisierungsarbeit gibt. Es wird immer geschaut, ist etwas, was wir für in Zukunft anders nochmal betrachten, beobachten müssen. Aber natürlich auch im Zusammenhang mit Nizza. Wir haben ja jetzt hier gerade eine Phase des Terrorismus, des inspirierten Terrorismus. Das heißt, wir müssen immer damit rechnen, dass durch eine Handlung noch weitere Ereignisse stattfinden können. Also man nennt das Copy-Paste. Und das heißt, das ist ein Automatismus. Wenn sowas passiert, kommen alle Kräfte, die in der Radikalisierungsarbeit bei uns bundesweit tätig sind. Wir kommen nochmal zusammen, wir gucken uns nochmal die schwierigen Fälle an, auch die Personen, die gerade in einer labilen Situation drin sind. Wir erhöhen auch sofort die Betreuungsfrequenz, wenn es solche akuten gesellschaftlichen Ereignisse gibt und schauen nach, dass hier nicht noch weitere terroristische Anschläge passieren können. Das ist die unmittelbare Konsequenz. Aber das gehört bei uns zu den ganz normalen Ablaufplänen. Das haben wir auch gehabt, dass die Anschläge in Hanau und in Halle gewesen sind. Das heißt, für uns sind das die Zeiten, wo wir mit hoher Aufmerksamkeit arbeiten und mit einer hohen Beratungsfrequenz.
Thomas Mücke, der Vorsitzende des Violence Prevention Network, über die Deradikalisierung islamistischer Straftäter.
weiß, dass der BER unsere Stadt noch attraktiver machen wird. Und ich werde mich nicht davon abbringen lassen, die Erfolgsgeschichte Berlins fortzuschreiben und das Projekt zum Erfolg zu führen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, bekannte Bürgermeister in Berlin als regierende Bürgermeister, gleichzeitig Oberhaupt von Stadt und Bundesland, die gab es schon vor Klaus Wowereit, der hier, das ist schon einige Jahre her, den inzwischen eröffneten Flughafen lobt. Willy Brandt, Ernst Reuter, das waren die Zeiten der Teilung. Derzeit ist Michael Müller im Roten Rathaus Hausherr,